Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Dienstagabend, der 24. Oktober 2012, um 19:30 wird es auf Radio Stadtfilter einmal mehr binär und extraordinär.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Binär und extraordinär, man könnte heute auch sagen, es wird virtuell und exzeptionell, weil es geht heute um das Thema Virtualisierung. Das tönt nicht sehr bodenständig und ein bisschen abgehoben, aber wir versuchen das möglichst fassbar zu machen. Und wir haben auch noch so ein paar Tipps und Tricks parat, wie man das selber als einfache Computer-User kann benutzen, die Virtualisierung, für mehr Sicherheit und mehr Unabhängigkeit. Wir sind das Zweite hier im Studio, quasi die Mannschaft fürs Virtuelle. Wir haben schon zusammen die Sendung zum Thema virtuelle Festplatten gemacht.
Ah, okay, ja, das passt.
Du bist der Maggie, ich bin der Matthias.
Ja, hallo miteinander.
Versuchen wir doch am Anfang mal eine einfache Definition von Virtualisierung. Ich sage, man redet dann von Virtualisierung, wenn man die Software nicht direkt auf die Hardware aufsetzt, sondern nochmal so eine extra Verpackung macht, nochmal so eine Schicht dazwischen legt. Man redet ja da auch von Abstraktionsschicht und es hat das Ziel, dass man einfach flexibler ist. Bist du da einverstanden?
Ich habe jetzt gerade selber ein bisschen studieren, wenn du das Ganze so beschrieben hast. Aber ich glaube schlussendlich schon, ja. Also ich glaube so die langläufig, also man kennt sie ja vor allem davon, dass man einfach ein anderes Betriebssystem startet im Betriebssystem und dort hinein dann schafft. Oder? Das ist so ein bisschen die einfache Vorstellung von Virtualisierung, wie man sie benutzt. Oder?
Genau, also das ist so die klassische Methode, wenn wir mal ein bisschen darüber reden, warum man das macht. Du hast es gesagt, ein Betriebssystem, man kann die Betriebssysteme so wunderbar ineinander verschachteln. Also so wie heisst die Puppe, die russische
Babuschkas. Ja, genau. Ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die sich einen Sport daraus machen, möglichst viele Betriebssysteme ineinander innen zu virtualisieren. Und dann kannst du dann so einen Screenshot machen, wie du irgendwie weißt, nicht, wie viele Betriebssysteme ineinander innen siehst. Also möglichst weit hinteren. Aber ich glaube, das ist nicht
was
eigentlich
ist das
meistens
so
das Ziel.
Der Weltrekord 15.
Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht mitheben. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Aber also grundsätzlich eben, es gibt so verschiedene so Bereiche, wo man es einsetzen kann. Also so im Heimbereich kommt mir so in den Sinn, dass man zum Beispiel aus Sicherheitsgründen das machen will. Dass man sagt, man hat zum Beispiel ein Betriebssystem, das man nur benutzt, um Online-Banking machen und so Sachen. Dass man eigentlich dann einfach das Betriebssystem startet und dort eigentlich nicht viel anders installiert als der Browser und immer alles up-to-date haltet. Also das ist so ein Zweck, den ich mir gut vorstellen kann, warum man das braucht.
Genau, ich glaube, das ist ein sehr guter Einsatzbereich. Da kann man es ja sogar machen, man kann ja das so machen, dass man es ist ja dann nicht nur das Betriebssystem virtuell, sondern das benutzt auch eine virtuelle Festplatte. Das ist einfach quasi eine riesige Datei, also auf der äußeren Schale quasi,
auf dem Gastgeber.
Ist der Gastgeber, genau. Man redet da immer vom Host, das ist das Betriebssystem, wo das andere drauf läuft.
Das ist dann der Gast.
Das ist der Gast, genau. Und dann ist eben auf dem Host, ist dann die Festplatte vom Gast, ist einfach eine grosse Datei und die kann man natürlich kopieren oder man kann auch so manchmal so Punkte, Wiederherstellungspunkte setzen, dass man eigentlich kann sagen, nach jedem Mal benutzen, geht man wieder auf den Ursprungszustand zurück und sogar wenn ein Virus sollte da reinkommen, dann kann der nichts machen, weil der wird wieder zurückgesetzt.
Mhm. Ja, also wenn man das vom Host aus macht, also vom Gastgeber aus, kann man das sicher so anschauen. Also dort geht das garantiert. Wenn das jetzt vom Gast her machst, dann geht das natürlich nicht, aber weil du wirklich ein Betriebssystem aussen rum hast, geht das sehr gut so. Wie du genau beschrieben hast. Man kann das natürlich auch machen, wie man einfach Lust hat, dann ausprobieren. Also wenn man jetzt mal ein Linux ausprobieren will, das ist, glaube ich, etwas, was noch viele mal machen in einer virtuellen Maschine. Sich mal dort rein, irgendein aktuelles Ubuntu oder Debian oder was auch immer installieren. Das ist sicher etwas, was man es dafür brauchen kann. Oder auch wenn man ein Programm ausprobieren auf dem gleichen Betriebssystem, aber nicht Lust hat, dass die einem irgendwie die ganze Festplatte zumüllen und Spuren hinterlassen, die man dann nicht mehr wegkriegt. Und da, denke ich, macht es auch sehr Sinn.
Absolut, ja. Also ich empfehle es auch immer, also gerade so die Windows 8 ist ja ein gutes Beispiel, das hat man seit einem Jahr können testen. Und dann, wenn man das einfach auf seinem Kompi installiert, dann hat man es nachher drauf. Und wenn man will, dann... Man
das ist Ziel von Windows wahrscheinlich.
Von Microsoft bleibt, vielleicht, ja. Genau. Aber vom User will man ja vielleicht die Möglichkeit haben, wieder zurückzukehren zu dem, wo man hat und besser kennt und vielleicht auch lieber hat. Und das kannst du natürlich, wenn du das einfach in so einer virtuellen Maschine hast. Sonst müsstest du es drüber installieren oder müsstest du so ein Dual-Boot-System einrichten. Das geht natürlich auch, aber es ist einfach ein wahnsinniger Aufwand. Und eben, wenn du es so machst, wenn du auch eben all die Programme, wo du nicht sicher bist, ob du es wirklich brauchst, dann müllst du die Registry voll, schmeißt dir irgendwelche Treiber irgendwo an und du bringst es nie mehr ganz weg. Und das ist ja eine notorische Krankheit von dem Windows, dass es einfach verfettet mit der Zeit, all die Altlasten mit sich rumschleppt, dann musst du entscheiden, willst du es jetzt neu installieren, um es wieder sauber überkommen. Und wenn dann einfach nur das erste Mal in einer virtuellen Maschine so etwas installierst, dann hast du all die Probleme nicht.
Mhm. Ja, genau. Das macht Sinn. Oder was man auch kann brauchen, ist, dass man zum Beispiel genau Windows-Applikationen kann auf dem Mac laufen lassen oder respektive Windows-Applikationen auf dem Linux laufen lassen. Für das kann man auch virtuelle Maschinen benutzen, wenn es halt jetzt die Lieblingssoftware nur auf dem Betriebssystem gibt, wo man jetzt nicht gerade hauptsächlich einsetzt. Ja.
Also eben, wenn man sagt, Virtualisierung ist so ein spezielles Gebiet, dann kann man sagen, ist wahrscheinlich Windows auf dem Mac die grosse Ausnahme. Also das findet man auch im absoluten Mainstream-Computing-Bereich, wenn man dem mal so darf sagen. Das machen viele Mac-Anwender, weil sie einfach sehen, dass es so ein, zwei Anwendungen gibt, wo eben nicht existieren für den Mac und die können sie dann einfach problemlos laufen lassen. Da gibt es ja von Apple selber das Bootcamp, also dort kann man, dort musst du aber auch wieder so eine
Partition,
das ist Dual Boot, also der Dual Boot heisst, man muss sich beim Einschalten vom Kompi entscheiden, jetzt will ich das Windows oder jetzt will ich den Mac und musst wieder runterfahren und zum anderen wechseln. Ist natürlich mühsam, wenn du nur schnell mal irgendein kleines Programm ausführen willst. Und bei der Virtualisierung läuft das im Fenster oder es gibt dann auch so die nahtlosen Darstellungsmethoden, wo dann zum Teil die Fenster quasi...
Also du siehst dann nur noch Programm eigentlich. Also du siehst nicht mehr das Betriebssystem rundherum, sondern du siehst wirklich nur noch das Programmfenster. Mhm.
Es sieht dann, also es hat dann natürlich... Es
sieht ein bisschen fremd aus.
Ja, also. Es hat also die Fensterelemente und so hat es vom anderen Betriebssystem, also vom
OS X zum Beispiel.
Genau, und aussen, umgekehrt, also umgekehrt, es sieht, es ist ein Windows-Programm, genau. Wo einfach auf dem Mac läuft, mit Parallels geht das zum Beispiel. Und das ist natürlich fremd, aber es ist an sich praktisch. Und dann gibt es häufig auch noch so Hilfsprogramme, die dir helfen, dann zum Beispiel, wenn du etwas in die Zwischenablage tust, dass dann das auch in die Zwischenablage vom Gast oder vom Gastgeber landet, dass du dort auch über die Zwischenablage, über die Betriebssystemgrenzen weg kannst arbeiten. Mhm. Oder wo du so virtuelle Ordner einrichtet, dass du kannst Daten zwischen diesen beiden Systemen austauschen, weil die laufen dann natürlich trotzdem immer noch separat und dort hast du deine angestammten Verzeichnisse. Und das ist manchmal ein bisschen das Knifflige daran, Daten hin und her zu bringen.
Ja, ja.
Und dann kannst du zum Teil einfach auch zum Beispiel mit Drag and Drop kannst Daten vom einen ins andere überziehen und so. Das ist noch eine ganz schicke Sache. Ja. Und
ja, ich glaube, das sind so ein bisschen, wie man es benutzt, so als Heimanwender. Also in den Firmen wird das eh schon recht fest eingesetzt, die Virtualisierung. Also wahrscheinlich sogar ohne, dass man es gross merkt. Wenn man einmal Kompi schafft in einer Firma, ist vielfach irgendetwas virtualisiert hindurch. Oder wenn man auf einem Server etwas macht, dann ist der meistens virtualisiert. Also das ist sehr verbreitet in der Firmenwelt, dass man das einsetzt.
Warum macht man es dort?
Ja, es gibt verschiedene Aspekte, auch wieder den Sicherheitsaspekt, dass man eigentlich so Netzwerke voneinander trennt, künstlich. Oder man kann die gleiche Hardware für verschiedene Kunden auch einsetzen. Also gerade wenn er zum Beispiel online Speicherplatz mietet, zum Homepage drauf, da kann man also virtuelle Server mieten und eigentlich eine ganze Serverinstanz bekommt. Und ihr habt eigentlich das Gefühl, ihr seid allein auf einem physischen Rechner. Und die meisten, es gibt schon auch die, die man wirklich im physischen Rechner kann mieten, sind dann meistens ein bisschen teurer.
Eben, ich kann gerade sagen, das sieht man am Preis relativ schnell.
Ansonsten kommt man meistens eben genau so eine virtuelle Maschine über. Und die virtuelle Maschine hat dann das Gefühl, man sei allein auf dieser Hardware, ist man aber nicht. Also man teilt dann eigentlich die Ressourcen. Und das hat dann halt den Vorteil für den Anbieter auch, dass er halt billiger kann so eigene Ressourcen vermieten und es ist sicher für die anderen, die auf dem gleichen System sind.
Also man läuft nicht Gefahr, dass man plötzlich, also das hat ganz in den Anfangszeiten, mag ich mich erinnern, hat es das gegeben, dass du bei irgendeinem Hoster gewesen bist mit deiner Webseite und dann hast du da in diesen Verzeichnis rumgegusselt und hast plötzlich Verzeichnis gesehen.
Das meistens können die anderen.
Genau. Hast gesehen, was da zu diesen anderen Webseiten gehört und hättest da natürlich auch, die sind häufig dann natürlich auch nicht so abgesichert gewesen, also mit Berechtigung, hättest können am anderen seine Webseite verstellen und so. Und das ist natürlich nicht im Interesse vom Kunden.
Von den meisten nicht, ja.
Aber auch für den Anbieter, für den Webdienstleister ist es einfacher, wenn er einfach kann, wenn so eine, die eine Webseite versucht ist, dann kann er die vielleicht einfach neu aufsetzen oder kann sie ganz wegrühren oder kann sie sperren und die anderen sind nicht tangiert. Also das ist einfach ein wahnsinnig gutes Administrationsmittel. Vielleicht noch schnell nochmal zurück zu den Heimanwendern. Ein klassischer Fall, wo man unter Windows auch Berührung kommt, das ist unter Windows 7 gibt es ja den XP-Mode. Also wenn du zum Beispiel unter Windows 7 ein Programm hast, wo im Jahr 1970 rausgekommen ist, ja, vielleicht ist jetzt das ein bisschen, also sagen wir mal einfach
lang her
und es läuft unter XP noch, aber es läuft unter dem Windows 7 nicht mehr, dann kannst du gratis und franco den XP-Mode abladen bei Microsoft installieren. Der läuft dann auch in dieser Virtual PC heisst es bei Windows. Und kannst dort das Programm so laufen lassen. Und das geht, weil es eigentlich unter XP ausgeführt wird, kannst du es aber unter Windows 7 so brauchen, fast so brauchen wie ein normales 7-Programm.
Ja, also in der Geschäftswelt, was dort auch noch viel vorkommt, ist auch für Entwicklungszweck. Also dass du eigentlich so eine Entwicklung auf einer Plattform machst, die du eigentlich nicht standardmäßig einsetzt. Also auch wenn oder willst du irgendwie eine Homepage noch in anderen Browser auf anderen Betriebssystemen testen, dann bietet sich das auch an, in einer virtuellen Maschine das zu machen, weil man dann nicht muss physisch den Kompi wechseln. Oder auch wenn man zum Beispiel für Handys entwickelt, dann ist das meistens dann Emulation. Da kommen wir nachher noch kurz drauf, was der Unterschied ist zwischen einer Visualisierung
das
und einer Emulation.
Genau, das ist Franken-Frage.
Genau, ist aber im Grundsätzlich so ein bisschen im ähnlichen Bereich anzielen. Also meistens testet man dann das auf so Emulatoren, die aussehen wie kleine Handys, wo man es dann drauf kann laufen lassen,
ja.
Die Software.
Ja, genau. Und also das ist uralte Technik eigentlich. Wenn man da in die Geschichte zurückschaut, dann sieht man, dass schon 1975 da die Microsoft-Gründer ihr Basic so entwickelt haben. Die haben das, also Microsoft ist ja so entstanden, dass sie ihre Basic-Programmiersprache für ganz verschiedene Plattformen angeboten hat, wo es noch die Computerwelten, also zerstückelt war in verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Welten. Und dort hat es zum Teil einfach Prozessoren oder Systeme gegeben, wo gar noch nicht existiert haben, aber wo sie das Basic haben wollen verkaufen. Und dann hat da, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Paul Allen oder wer auch immer gewesen, hat da zuerst einen Emulator entwickelt, wo der Prozessor simuliert hat und dann haben sie dort oben drauf das Basic entwickelt, dass denen das haben dann können verkaufen und sagen, los mal für euer neues Computersystem haben wir da schon das Basic, das dazugehört.
Ja, das macht doch Sinn.
Altair Basic ist, glaube ich, so entstanden.
Ja, ich glaube, Bill Gates war nicht der Wahnsinnsprogrammierer gewesen, oder? Ich glaube, er hat das letzte, was er programmiert hat, war ein Pong-Spiel gewesen.
Ich glaube, er war mehr der Verkäufer und auch der Code, der im Windows reingesteckt hat, der dann wirklich nicht performt hat,
ist
von Bill Gates gewesen. Ich habe mal gehört, dass es hat ja in dem Zeichnungsprogramm Paint oder wie es geheißen hat, hat es so eine Funktion, da kannst du anklicken mit dem Füllwerkzeug und dann füllt es die Fläche so weit bis an irgendeine Linie oder an irgendein Objekt anstößt. Und die war lang, wahnsinnig langsam gewesen. Und die ist, glaube ich, von Bill Gates.
Okay. Ja, und jetzt die nächste Frage, die sich eigentlich stellt, ja, wie erreichst du es überhaupt, dass du das ein Betriebssystem, immer Betriebssystem installieren, respektive was gibt es für Tools, wo dir das ermöglichen? Also jetzt gerade speziell als Privatanwender. Und wenn man da ein bisschen umschaut, dann gibt es eigentlich eine rechte Vielfalt an Software, die das kann. Also was man so ein bisschen kennt, ist sicher VMware. Das ist, so, glaube ich, einer der grössten Player.
Ja.
Und zwar im Home-Anwender und im Business-Bereich. Also die sind wirklich recht breit abgestützt.
Die sind gut, weil sie eine breite Palette von Hardware, also eben, das ist dann immer die Schwierigkeit, wie viel von dieser Hardware, die wirklich vorhanden ist, kannst du virtualisieren. Also zum Beispiel dann die billigen oder die kostenlosen, zum Beispiel die kostenlose VirtualBox, die ist dann so ein bisschen eingeschränkt beim USB zum Beispiel, was du dort anschliessen kannst bei den Geräten. Und die kann wahnsinnig viel Geräte virtualisieren. Und dort kannst du auch so Sachen machen, wie sagen, das ist jetzt mein bestehender PC. Mach mir aus dem eine virtuelle Maschine, dass ich den PC, so wenn er da steht, nachher virtuell kann auf einem anderen brauchen.
Ja. Ja, ich glaube wirklich, das ist so ein sehr breit abgestützteste Programm, das eigentlich das macht. Also dort eben VirtualBox hast du eigentlich schon angesprochen. Das ist halb Open Source, halb freie Lösung. Also es ist, glaube ich, gratis ist sie, aber es ist nicht alles Open Source. Eben genau der USB-Treiber zum Beispiel, glaube ich, nicht. Also um einen USB-Stick im Gast dann können zu benutzen. Und dann auf Mac gibt es, glaube ich, vor allem das Parallels, das wir vorher auch schon angesprochen haben. Ich glaube, das ist so dort die grösste.
Also ich brauche das VirtualBox eigentlich vor allem, wie das kannst du auf Windows brauchen, auf dem Mac brauchen und du kannst auch so deine Images hin und her schieben, also deine Maschine, also ich kann irgendwie unter Windows Windows-Maschine machen und die dann auf den Mac über tun und habe dann meine Windows-Maschine auf dem Mac. Also das ist einfach praktisch und die VirtualBox versteht auch die Datei, also die Image, also die virtuelle Festplatte vom Virtual PC zum Beispiel von Microsoft, also die kannst du dort auch, kannst du so eine Festplatte machen und kannst die dann auch an verschiedenen Orten brauchen, zum Beispiel das Office auf die dort drauf tun und hast sie dann bei verschiedenen Windows Installationen. Also ich finde das wahnsinnig gut für die Kummerbox, weil dort hast du ja du hast Dutzende von Windows-Versionen, Hunderte von Offices, Zehntausende von Media-Players, also es ist grauenhaft. Das kannst du nicht physisch im Griff bekommen, indem du alles so installierst, sondern da musst du mit virtuellen Maschinen arbeiten, um jetzt zu schauen, wie hat jetzt das bei Windows 95 hier ausgesehen.
Ja, was es dort auch noch gibt in diesem Bereich, ist so Sandboxy. Sandboxy ist eine spezielle Form von Virtualisierung. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher eigentlich angesprochen haben, tut man eigentlich nicht ein Betriebssystem virtualisieren, sondern man spielt einfach ein Programm vor, es sei immer ein anderes Betriebssystem. Also man schaut, dass das Dateisystem anders aussieht für das Programm, irgendwie eine eigene Registry bekommt und man tut eigentlich das Programm so wie vom anderen Betriebssystem abkoppeln.
Genau.
Dass dort eigentlich nicht viel kann passieren kann. Also dass es nicht kann auf die normale Art ist geschrieben und so Sachen.
Das stimmt, also das hat zwei Vorteile. Zum einen kann es eben nicht das System verhunzen, wenn es irgendwelche Sachen macht, wo es nicht sollte. Und zum anderen siehst du natürlich genau, was es macht. Ja. Also weil du hast dann die Veränderungen, die es macht, die liegen dann so in einem separaten Verzeichnis und dann siehst du dort in dieser Struktur, wo es überall angeschrieben hat, in welche Verzeichnis das es gebraucht hat und was es in die Registry eingeschrieben hat. Und das findest du sonst nicht raus. Also zum auch ein bisschen Reverse Engineering oder herausfinden, was die Programme machen, ist das Sandboxy ein wahnsinnig wertvolles Ding.
Ja, es kommt eh immer mehr. Also immer mehr Programme werden wahrscheinlich in so einer Sandbox laufen, schon von Haus auf. Also das ist schon Sicherheitstechnik, wo recht bekannt ist.
Ja. Also bei den mobilen Plattformen, iOS, macht das so, dass...
Android eben macht das auch so, ja. Zum gewissen Teil. Ja, da haben wir React OS auf dieser Liste und das ist so eine spezielle Version von Windows. Also es ist eigentlich eine angebaute Windows-Version. Es ist eine Open-Source-Windows-Variante. Und sie probieren einfach das Windows so nachzubauen, dass du eben Software kannst auf dem React OS laufen lassen. Das hat den Vorteil, dass eben genau in so einer virtuellen Maschine, ohne dass du eine Lizenz musst, eigentlich so ein Windows kannst installieren, ja, für ein Schlusszeichen.
Genau, weil das ist natürlich sonst das Problem, wenn du virtuell die Betriebssysteme laufen lässt, brauchst du genauso trotzdem eine reale Lizenz dafür.
Und dort ist dann nochmal das Problem, dass sich die Hardware nämlich ändert, oder? Je nachdem.
Genau.
Was auch wieder kann.
Du musst es immer wieder neu aktivieren und so Geschichten. Das ist, und bei Mac OS X, also das ist ja so ein das Problem.
Das darfst du, glaube ich, gar nicht.
Hat man bis jetzt, glaube ich, überhaupt nicht dürfen. Außer mit der Serverversion hat es so ganz vereinzelte Spezialfälle gegeben, wo es gegangen ist. Ich bin jetzt nicht sicher, mich hat es immer gedacht, irgendwie ab Laien oder so hat sich das geändert, aber okay. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung gesehen, wirklich, um das Mac OS X vernünftig zu virtualisieren, obwohl natürlich dort auch ein Interesse würde bestehen.
Ja, gerade für iOS-Entwicklung, oder?
Ja.
Wo du nur kannst auf dem Mac machen.
Ja, oder eben für Softwareentwicklung, wenn du sagst, das muss auf den letzten drei Systemen noch laufen, ja. Dann so Sachen sind einfach mühsam, wenn das musst auf physischer Hardware parat haben und wenn du einfach deine virtuelle Maschine hast, schnell kannst du das Programm überall starten, dann fällt das wahnsinnig viel leichter. Jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich noch sagen, was der Unterschied ist zwischen Emulation, genau, und Virtualisierung.
Also, wenn man es so ein bisschen vom grob anschaut, ist eigentlich, eine Virtualisierung läuft eine Software auf dem gleichen Prozessor, wie sie dafür kompiliert worden ist. Also die Instruktionen sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen, wo du am Prozessor schickst. Mhm. Wenn du aber emulierst, und das brauchst du genau eben vor allem im mobilen Bereich, wo du zum Beispiel die ARM-Prozessoren hast, die eine andere Prozessorarchitektur sind. Also die haben wie eine andere Sprache, wo man mit dem Prozessor redet. Und dann musst du jeden Befehl übersetzen. Also du musst jeden Befehl, der eigentlich für einen anderen Prozessor gedacht ist, für den, wo er effektiv dann muss laufen, übersetzen. Und das erklärt dann auch gerade den Grund, warum das die Emulation eigentlich per se immer langsamer ist als die Virtualisierung. Mhm. Also das merkst du auch schon, früher hast du ja, Macs sind ja früher auf dem Power-PC-Prozessor gelaufen.
Genau.
Und wenn du dort hast, willst, Windows drauf laufen lassen, dann ist das ziemlich sehr, sehr langsam gewesen. Also wirklich, ja. Das ist fast nicht zum Brauchen gewesen. Und dann, wo sie gewechselt haben zu Intel, sind auch die Virtual PC und Parallels gekommen, die dann wirklich Virtualisierung angeboten haben. Und das hat dann erst ermöglicht, dass man es auch einigermaßen performant kann laufen kann. Ja.
Also man kann sich so vorstellen, im einen Fall wird einfach ein Befehl, eine Instruktion
an
Prozessor mal abgefangen, um den, ja, dass der in dieser Maschine rein kann sein. Aber er wird eins zu eins dann weitergeben am Prozessor. Ja. Und beim anderen Fall musst du für jeden Fall wissen, für jede einzelne Instruktion musst du die auseinandernehmen und übersetzen für den Maschinencode, wo eben, genau, dann andere Prozessor braucht.
Also es gibt ja dort so verschiedene Formen von Virtualisierung. Man kann so tief, also unterschiedlich tief aber virtualisieren. Man kann ein ganzes System virtualisieren, wo dann eigentlich der ganze Kernel im, also Kernel ist so eigentlich das, die Ebene oder die Software, die eigentlich mit der zwischen der Hardware und dir und der andere Software ist. Also das übersetzt alles. Also wenn du etwas willst lesen von einer Festplatte, dann ist der Kernel dazu, also er ist verantwortlich dafür, dass er weiss, wie er von dieser Festplatte liest. Also auch die Treiber sind auf dieser Ebene. Und du kannst den ganzen Kernel in ein Gastsystem rein haben und dann hast du einen Layer dazwischen, der das dann weiterreicht an den Hauptkernel. Aber du kannst auch den Hauptkernel haben, der alles abhandelt und der Gast redet dann direkt mit dem Hauptkernel. Das sind so verschiedene Stufen, die man virtualisieren kann. Und heutzutage ist die Hardware auch immer schlauer. Also die Hardware weiss, dass es Virtualisierung gibt und so ein Prozessor kann mit dem umgehen und die Software kann auch, weiss, dass der Prozessor mit dem kann umgehen kann und von dem her brauchst du den Software-Level gar nicht mehr dazwischen, der bis jetzt das Weiterreichen gemacht hat, sondern das kann direkt schon passieren. Und das bedeutet dann wiederum, dass natürlich auch einiges performanter wird, um so etwas zu virtualisieren.
Mhm. Also sonst könnte man es gar nicht einsetzen, auch im Serverbereich.
Genau, im Serverbereich sind die alle schon weit unten. Also dort musst du Hardware haben, wo die Virtualisierung unterstützt. Sonst macht das meistens keinen Sinn.
Genau, also dort, es gibt zum Beispiel ab und zu so ein Betriebssystem, das du dann nicht kannst virtualisieren, weil die irgendwelche Sachen machen, wo nicht vorgesehen sind.
Du hast eben auch, also wenn du auf dieser Hardware-Ebene bist, dann musst du Betriebssysteme haben, die angepasst sind auf die Virtualisierung. Also du kannst nicht ein normales Linux zum Beispiel, wenn du ein normales Linux installierst, ist der Kernel dann nicht fähig, um das zu machen. Sondern du musst einen speziellen Kernel installieren, der genau fähig ist, um mit dieser virtualisierungsfähigen Hardware zu reden. Mhm. Und dann hast du eben genau so Windows-Versionen, wo zum Teil Microsoft auch keine Lust hat, um die ausliefern, dass sie virtualisiert werden, und dann geht es halt nicht.
Genau, also ich habe zum Beispiel das OS 2 habe ich mal nicht zum Laufen gebracht, oder? Weil ich hätte wahnsinnig gern, ist natürlich auch ein guter Grund so, oder eine gute Möglichkeit, um in Nostalgie schwelgen, wenn du findest, wie hat jetzt das Betriebssystem da ausgesehen vor 15 Jahren, 20 Jahren, will ich noch mal damit arbeiten, dann kannst du die virtuellen Maschinen zücken. Und manchmal geht es und manchmal geht es dann eben auch nicht.
Jetzt haben wir ein ganz wichtiges Gebiet von der Virtualisierung vergessen, nämlich das Gamen. Die Emulation von so C64 und Gameboys und was auch immer.
Genau.
Machen so ganz viele Leute.
Die klassischen Games. Dort hast du natürlich auch kein Performance-Problem, weil Nein. Die laufen wahnsinnig gut.
Die musst
du
eh abbremsen.
Die musst du bremsen, sonst laufen sie so schnell. Genau, und da gibt es natürlich all die alten Arcades, also die Spielmaschinen von Atari und von wem sie alle gekommen sind, die kann man heute eigentlich alle mehr oder weniger natürlich rechtlich im Graubereich ausführen, spielen weiterhin und ja, für die, wo da Kindheitserinnerungen damit verknüpft, ist das natürlich eine wahnsinnige gute Sache. Haben wir etwas vergessen?
Ja, wahrscheinlich ganz viele Sachen, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen sind wir durch.
Genau. Etwas noch. Es gibt zum Beispiel auch Viren, die merken, wenn sie virtuell ausgeführt werden und dann ganz harmlos tun, weil natürlich auch die Sicherheitsunternehmen...
Du kannst natürlich relativ einfach, weil meistens ist die Hardware, die du brauchst zum Virtualisieren, immer die gleiche. Und darum findest du relativ einfach heraus, ob du in einer virtualisierten Umgebung läufst, normalerweise.
Und dann ist man brav. Und sobald es nicht mehr virtuell ist,
dann geht's los.
Geht die Post ab. Das wäre es gewesen, ausser vielleicht, dass wir noch schnell schauen müssen, ob jetzt das, ich glaube, das iPad Mini ist jetzt da. Ich habe vorher, wenn wir ein bisschen abgelenkt gewirkt haben, dann ist es da dran gelegen, dass wir noch die Keynote haben laufen lassen. Und jetzt sehe ich irgendwie eine hübsche Frau, die irgendwie...
Es wird teuer.
Hast du schon Preise gesehen?
Da hat auf einem Blog hat es da jetzt einen Preis. Aber wenn wir das Feld nicht räumen, sollen wir die... Steht niemand in der Schlange hinter uns.
Mal, es geht weiter im Programm. Ich könnte gerade mal noch schnell schauen, ob das jemand wäre, der wir reklamieren. Nein, der Nitty Gritty of Rock'n'Roll kommt nach uns. Da müssen wir natürlich jetzt die Keynote abbrechen. Wenn ihr sie selber schauen wollt, könnt ihr das auf apple.com machen. Ein iPad Mini mit dem, das glaube ich auch so heisst jetzt, nicht irgendwie anders.
Ich habe nur etwas gesehen, iPad 4th Generation. Mini habe ich nicht gesehen.
Ich habe vorher, mir hat es mich tun, aber wir müssen das
Aber ich habe schon lange ein iPad Mini, ich habe mein Nexus 7.
ich habe nur gehört, dass die Leute kritisiert, dass iPad Mini so nach Frauenhygieneprodukt töne und dass es darum anders heißen. Aber wir werden morgen nichts anderes in der Zeitung lesen, weder das, und darum erzählen wir jetzt nicht weiter darüber. Wir sagen, das war es gewesen. Wir steigen von unserem virtuellen Ross oben runter und stehen wieder mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Wie gesagt, es geht gerade weiter mit der Nitty Gritty of Rock'n'Roll. Wir sind in einer Woche wieder für euch da. Wie immer am letzten Dienstag im Monat mit unserer virtuellen Sprechstunde. Hummerbox Live heisst die. Und für ein paar Fragen hätten wir noch Platz in unserer Sendung. digital@stadtfilter.ch, falls euch etwas druckt, irgendein Gadget virtuell oder real nicht so funktioniert, wie es sollte. Adressen ist auch gut für Themenwünsche, Reaktionen, Lob, Tadel und alles, was dazugehört. Wir entschwinden aber jetzt in die Nacht. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Maggie.
Tschüss zusammen.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.